Liebe Gemeinde, gestern Mittag ging die Malachi-Konferenz in Zabelstein zu Ende, von der ich ganz, ganz herzliche Grüße mitbringe. Das war in der Nähe von Stuttgart bzw. von Calw. Meine Frau und ich waren in der Nacht zum Donnerstag angereist und unterwegs auf den 550 Kilometern verlor unser Auto Kühlwasser. Also alle 120 Kilometer etwa tauchte die Anzeige auf, Kühlwasser stand zu niedrig. Ich habe dann immer fleißig nachgefüllt. Das ging auch ganz gut. Nichts Auffälliges war zu beobachten. Als wir allerdings dann ankamen, da roch der Motorraum doch irgendwie rauchig. Am nächsten Tag habe ich dann den ADAC angerufen. Der Mann kam auch ziemlich schnell. Ich habe ihm das Problem geschildert. Und wie aus der Pistole geschossen, sagt er, entweder ist der Schlauch defekt oder aber der Zylinderkopf. Dann wird's teuer. Und dann hat er erst mal genau nachgeschaut. Und zu meiner großen Freude hat er festgestellt, so kann man auch über Fehlerdiagnosen glücklich sein, dass das verbliebene Wasser an einer bestimmten Stelle austrat. Marderbiss war gleich seine Diagnose, also kein Zylinderkopfproblem. Im Nu hat er sein Klebeband zur Hand, die undichte Stelle umwickelt. Dann konnte er auch noch den verbrannten Geruch erklären. Das könnte durch ausgetretenes oder verschüttetes Wasser gekommen sein, das verdampft wäre. Und in der Tat, die ganze Rückfahrt über mussten wir kein einziges Mal nachfüllen. Warum erzähle ich das? Nicht nur, weil ich erleichtert war, sondern weil das Vorgehen des ADAC-Mannes ein Prinzip deutlich macht. Wenn ich ein Problem verstehen und bewältigen will, muss ich möglichst genau wissen, wo es herkommt, wie es entstanden ist. Und genau diesem Ziel dient der Bibeltext, den wir heute Morgen studieren wollen. Genau diesem Ziel. Es ist der Text, über den ich auch bei der Malachi-Konferenz am Freitag gepredigt habe. Wenn wir unsere gesellschaftliche Situation verstehen wollen, aber auch wenn wir unsere persönliche Situation verstehen wollen, müssen wir diesen Text verstehen. Dann bekommen wir hier einen Schlüssel an die Hand. John MacArthur hat das in seinem Buch »Der Kampf um den Anfang« sehr treffend gesagt. Er sagt, ohne 1. Mose 3 würde wenig in der Schrift oder im Leben selbst zu begreifen sein. 1. Mose 3 erklärt den Zustand des Universums und die Stellung der Menschheit. Es erklärt, warum die Welt so große Probleme hat. Es erklärt das Dilemma der Menschheit. Es erklärt, warum wir einen Erretter brauchen. Mit anderen Worten, die in 1. Mose 3 entfaltete Wahrheit, sagt MacArthur, ist die notwendige Grundlage für jede wahre und richtige Weltsicht. Jeder Welterklärungsversuch, der diese Grundlage nicht hat, ist von vornherein hoffnungslos falsch. Dem kann man nur zustimmen. Und deswegen lautet das Thema unserer Predigt heute auch die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte. Hier erklärt uns Gott aus seiner ewigen Perspektive, warum unser Leben so gebrochen ist. So zerstörbar, so unausweichlich sterblich, warum es so viele Konflikte gibt, so viel Streit. 1. Mose 3 beschreibt, wenn man so will, den Super-GAU der Geschichte. Seit der Debatte um die Gefahren der Kernenergie ist das Wort ja in unsere Alltagssprache eingedrungen. GAU, also größtes anzunehmendes Unglück. Der schlimmste Unfall, der denkbar ist, die düsterste Prognose der knurrigsten Pessimisten, das ist der GAU. Was beim Sündenfall geschah, ist selbst durch das schlimmste Reaktorunglück nicht mehr zu toppen. Die schmerzlichen und quälenden Folgen dieses GAUs, die löffeln wir alle bis heute aus. Alle. Und für den zerstörerischen Müll, der damals entstand, haben die Menschen bis heute kein Endlager gefunden. Die Bibelkritik sagt, oh, das ist gar nicht wirklich so passiert, das ist so ein religiöser Erklärungsversuch, wie es denn gewesen sein könnte. Aber so billig kommen wir hier nicht davon. Was hier steht, sagt die Bibel, ist wirklich passiert, es ist reale Geschichte. Das Neue Testament hat sich immer wieder darauf bezogen, als auf reale Geschichte. Und von diesem Ereignis führt eine direkte Linie in unser Leben. Auch unsere persönliche Situation heute können wir nur verstehen, wenn wir diesen Text verstehen. Die Not unserer Zeitgenossen können wir nur einordnen, wenn wir diese göttliche Information studieren. Was diesem GAU vorausging, steht in den ersten 6 Versen. Das setzen wir heute voraus, das müssen wir an anderer Stelle nochmal ausführlicher miteinander untersuchen. Das ist diese Versuchungssituation, wo der Teufel sich bedient, der Gestalt dieser Schlange, ein ganz skurriler Vorgang. Aber er mündet da hinein, dass Adam und Eva gegen Gott aufgehetzt werden in ihrem Vertrauen zu ihm, grundsätzlich zum Zweifeln gebracht werden. Sie werden dazu aufgehetzt, sich gegen Gott aufzulehnen. Und schon da entlarvt sich der Teufel als Lügner. Der Teufel hat gesagt, wenn ihr gegen Gott vorgeht, wenn ihr euren eigenen Willen gegen Gottes Willen durchsetzt, dann werdet ihr sein wie Gott. Und herausgekommen ist genau das Gegenteil. Wenn man schaut, wie es hier weitergeht. Aus strahlenden Geschöpfen werden verantwortungsscheue Duckmäuser, die sich selbst bemitleiden und ihre ganze Schuld einfach auf andere abwälzen. Das kommt raus. Und so wollen wir die ersten Verse jetzt, die Sie auf Ihrem Gottesdienstzettel haben, auch miteinander lesen. 1. Mose 3, ab Vers 7. Also nach dem Sündenfall, wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen, also Adam, und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Klammer auf, in der Tradition wird immer von einem Apfel geredet oder in vielen Gemälden. Es steht hier nicht, dass es ein Apfel war, es ist nur von einer Frucht die Rede. Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortet, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen, staubfressend dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier in diesen Versen, da wird unser Zustand entlarvt. Aber nicht nur entlarvt, sondern auch erklärt. Durchsichtig gemacht. Ja, das Leben von Adam und Eva hat sich wirklich radikal verändert, aber nicht in der Weise, wie der Teufel es ihnen in Aussicht gestellt hatte und nicht in der Weise, wie sie es sich erhofft hatten. Das Leben nach dem GAU, es hat mindestens diese 5 Kennzeichen, die Gott uns hier offenbart und die erstmal für jeden Menschen gelten, der über diese Erde geht. Und wir wollen jetzt versuchen, diese Kennzeichen anzuschauen. Das erste werden wir am längsten zu entfalten haben, mit den anderen kommen wir dann etwas schneller voran. Das Erste, was wir hier sehen, das Leben nach dem GAU, der Mensch ist gespalten. Das ist das Erste, er ist gespalten, abgespalten von Gott, abgespalten von dem anderen und auch gespalten, zerrissen in sich selbst. Gespalten, zerrissen in sich selbst. Das ist wie eine Kernspaltung, dieser Sündenfall, wie eine Urexplosion der Menschheit und reißt zunächst Mensch und Mensch auseinander, wie wir hier in Vers 7 ganz deutlich sehen können, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Mensch und Mensch, das erste Menschenpaar wird durch Schuld zerrissen. Die hatten sich vorher auch unbekleidet gesehen. Aber jetzt erst empfinden sie ihre Nacktheit als Blöße. Jetzt erst. Diese schutzlose Offenheit ist kaputt. In die vertraute Einheit bricht Scham ein. Scham wird von jetzt an auch nötig sein zwischen Menschen. Der Mensch muss sich vor dem Menschen schützen und verbergen. Die schutzlose Offenheit ist kaputt. Aber nicht nur zwischenmenschliche Einheit zerbricht, sondern auch die ungetrübte Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Und das sehen wir hier ab Vers 8, ne? wie Gott und Mensch auseinandergespalten werden. Kein Feigenblatt kann uns schützen vor dem gerechten Anspruch eines heiligen Gottes. Und das ist ja direkt lächerlich, nicht? Das wird auch so geschildert, wie es ist in aller seiner Lächerlichkeit. Man sagt das ja bis heute, das ist ja in den Schatz unserer Sprichwörter eingegangen, wenn jemand sich nur mühsam zu entschuldigen und zu schützen versucht und sich hinter irgendeiner Ausrede versteckt, dann sagt man, das ist ja nur ein Feigenblatt. Und so ist es auch hier, das ist durchsichtig. Und wissen Sie, diese Spaltung, die geschieht nicht in einem abstrakten, philosophischen Sinne, sondern sie geschieht spontan, sie geschieht greifbar, sie geschieht real. Flucht statt Vertrauen, Angst statt Geborgenheit, Lüge statt Klarheit bestimmt jetzt das Verhältnis des Menschen seinem Gott gegenüber. Und das sehen wir hier in Vers 8, wie Adam flieht, ne? Flucht statt Vertrauen. Sie hörten die Stimme Gottes, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes. Der Mensch läuft weg und dann fürchtet er sich. Angst statt Geborgenheit, Vers 10. Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Und dann versteckt er sich hinter Halbwahrheiten, Lüge statt Klarheit, denn ich bin nackt. Dass er nackt war, war ja nicht sein Hauptproblem Gott gegenüber, sondern dass ihm ungehorsam gewesen war. Das war sein Hauptproblem. Das versucht er zu vertuschen. Und Gott stellt ihn sofort zur Rede. Und Adam verschiebt die Schuld auf Eva, eigentlich auf Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, Vers 12. Und Eva verschiebt die Schuld auf die Schlange. Vers 13, die Schlange betrug mich und so aß ich. Hier sehen wir, was Spaltung bedeutet. Das ist die neue Identität dieser beiden Protagonisten, die da ausgezogen waren, mündig zu werden. Und das ist rausgekommen. Flucht, Angst, Lüge, Anklage, Unaufrichtigkeit, Halbheit, Verweigerung von Verantwortung. Und plötzlich, ganz plötzlich ist alles da, was uns bis heute kaputt macht. Der Teufel braucht keine Evolution der Zerstörung. Er zerschlägt alles von einem Moment auf den anderen. Und was wir hier sehen, das ist die Außenseite dieser Zerrissenheit. Das sind die Symptome der Spaltung. Diese Zerrissenheit hat aber auch eine Innenseite. Und die Innenseite besteht darin, dass der Mensch jetzt um den Konflikt zwischen Gut und Böse weiß. Das steht in Vers 5. Gott weiß, da hat die Schlange in gewisser Hinsicht recht behalten, also der Teufel in gewisser Hinsicht recht behalten. An dem Tag, der ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Das ist die neue Identität, die der Teufel den beiden versprochen hatte. Wenn ihr von dieser Frucht esst, dann gibt es einen Bruch. Und der Bruch besteht in dem Punkt, dass ihr von jetzt an wissen werdet, was gut und böse ist. Und man muss sagen, in dieser Hinsicht hat der Teufel nicht gelogen. Das bestätigt Vers 22 ja ausdrücklich nochmal. Wenn Sie einfach weiter nach unten gehen, Vers 22, wo Gott dann in seiner Bilanz sagt, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Und zwar in welcher Hinsicht wie unser einer? Indem er erkennt, was gut und böse ist. Das wird also von Gott ausdrücklich bestätigt. Das ist der Schlüssel für unsere innere Zerrissenheit. Auf den ersten Blick fragt man, kann das denn schlecht sein, um gut und böse zu wissen? Immanuel Kant hat 1. Mose 3 ja als eine Sternstunde der Menschheit eingeordnet. Also der Abschied von seiner Unmündigkeit gewissermaßen, ja. Kant hat ein Loblied auf dieses Kapitel fast gesungen. Dieses Wissen um Gut und Böse, das ist für uns so selbstverständlich und so selbstverständlich positiv. Warum? Weil wir nach dem GAU leben. Wir können gar nicht mehr anders, als um Gut und Böse zu wissen. Wir kennen den Zustand vor dem Sündenfall gar nicht als eigene Erfahrung. Das ist für uns eine Erkenntnisscheide. Den kennen wir nur durch die biblische Offenbarung, aber durch nichts sonst. Wie sah der Zustand vorher denn aus? Aber das Gegenteil von Spaltung. Adam und Eva lebten in totaler, ungebrochener Einheit mit Gott, miteinander und mit sich selbst. Das war ihre Identität, diese ungebrochene Einheit. Und es gab bestimmt eine längere Zeit, kann man annehmen, zwischen ihrer Einsetzung in die Schöpfung hinein und diesem grauenvollen Bruch. Das Gegenteil zu diesem geraubten Wissen um Gut und Böse, das war nicht Naivität, das war nicht Selbstbetrug, das war nicht Dümmlichkeit, sondern das war die Einheit mit Gott und seinem heiligen Willen. Das war ihre Identität, wenn man so will. Der Konflikt, der bestand schon vor dem Sündenfall des Menschen, nämlich zwischen Gott und Satan, das war schon da, sagt uns die Bibel. Sie sagt uns nicht viel darüber, wie das passierte. Da haben sich die Theologen durch die Jahrhunderte hindurch sämtliche Zähne dran ausgebissen. Wir bekommen darüber nicht viel Information. Unde malum. Woher kam das Böse? Wie konnte der Teufel fallen? Wie konnte aus diesem Engel ein gefallener Engel werden? Das wird nur angedeutet. Aber Gott wollte, dass wir von diesem Konflikt verschont bleiben. Gott wollte uns da raushalten aus diesem Konflikt. Er wollte uns aber zugleich als mündige Geschöpfe haben. Er wollte uns die Chance zum Gehorsam geben. Und so hat er den Sündenfall zugelassen. Das heißt, wir wären mündig gewesen, ohne um Gut und Böse zu wissen. Das können wir uns kaum vorstellen, aber die Bibel macht das sehr deutlich. Ja, Mündigkeit ist in der Bibel Freiheit zum Gehorsam, Freiheit zum Dienst für den Schöpfer. Mündigkeit nach dem Sündenfall wird definiert als Freiheit zum Ungehorsam. Freiheit zum Aufruhr gegen den Schöpfer. So hat es auch die Aufklärung definiert, wenn sie überhaupt noch an einen Schöpfer glaubte. So hat es aber auch die humanistische Philosophie und auch die antike Philosophie letztlich formuliert. Freiheit, Mündigkeit bedeutet, dass der Mensch tun kann, was er will und für richtig hält. Aber wir müssen sehen, vor dem Fall war Adam nicht unmündiger, sondern mündiger, weil er eins war mit dem Willen Gottes. Vor dem Sündenfall war Adam nicht dümmer, sondern klüger, weil er vollkommene Schöpfung war. Sein IQ vor dem Sündenfall war bestimmt höher als der IQ nach dem Sündenfall. Er war vollkommen. Also wir müssen endlich weg von diesem teuflischen Aberglauben, dass jede Erkenntnis, und sei es eine richtige Erkenntnis, uns klüger macht, uns mündiger macht, uns reicher macht. Das ist eine Lüge des Teufels. Wissen macht frei. Ja, manchmal. Manchmal aber auch nicht. Es gibt Erkenntnis, auch richtige Erkenntnis. Dieser Konflikt war ja da. Das war ja eine wahre Erkenntnis. Die macht uns ärmer, die macht uns unglücklicher, die macht uns unfähiger, die macht uns zu Knechten und sie macht uns nicht mündiger. Ich hörte von einem Augenarzt, der genial die schwierigsten Operationen durchführen konnte. Irgendwann sagt ihm mal jemand, Mensch, was da alles passieren könnte bei dem, was Sie machen. Wenn man das so sieht, Sie machen das so traumwandlerisch und wenn Sie da nur ein bisschen anders und dort nur ein wenig. Der Assistent, der war voller Verwunderung, aber nachdem er dem Chef alles aufgedeckt hatte, was alles hätte passieren können, heißt es, war der danach nicht mehr in der Lage zu operieren. Er hatte seine ganze Genialität verloren durch diese zunehmende Erkenntnis. Und da denken wir an die Gentechnologie, biochemisches Sachwissen, in das der Mensch eingedrungen ist. Wie Gutes kann er damit tun? Aber sind da nicht auch Erkenntnisse darunter, die uns ärmer machen, die uns zu einer tödlichen Gefahr füreinander machen, weil wir hier in ein Geheimnis einzudringen beginnen, dem wir nicht mehr gewachsen sind? Nicht jede Erkenntnis macht reicher, nicht jede Erkenntnis macht freier, souveräner, verantwortungsbewusster. Was wäre denn die Alternative zu dieser geraubten Erkenntnis gewesen? Was wäre Wissenschaft ohne Sündenfall? Das ist eine hochspannende Frage, die können wir heute nicht beantworten. Aber was wäre Wissenschaft ohne Sündenfall? Es wäre geschenkte Erkenntnis, es wäre Forschung in den Leitlinien der göttlichen Offenbarung. Es wäre manches von dem, was viele der Naturforscher auch des 17. Jahrhunderts angetrieben hat. Gottes Werke in der Schöpfung zu studieren. Es wäre die Umsetzung dieses schönen Liedverses: In meinem Studieren wird er mich wohl führen, also Jesus, und bleiben bei mir, wird schärfen die Sinnen zu meinem Beginnen und öffnen die Tür. Das wäre Wissenschaft ohne Sündenfall. Wir müssen bedenken, die Wirkung einer Erkenntnis ist auch abhängig von der Quelle, aus der sie kommt. Auch im Okkultismus gibt es ja manche richtige Erkenntnisse, die vermittelt werden können. Das ist ja nicht alles Lug und Trug, das ist ja nicht alles nur Scharlatanerie, was im Okkultismus vermittelt wird. Und diese Erkenntnisse können schaden und zerstören. Denken wir nur an Hellseherei, das ist ja teilweise zutreffend, wenn Leute wirklich mit Geistern der Finsternis in Verbindung stehen. Da gibt es genügend Belege dafür. Aber aus dieser finsteren Quelle kommt destruktive Erkenntnis. Ich hörte von einem Hellseher im Zweiten Weltkrieg, der gehörte zu einer Kompanie, der wusste offensichtlich in den meisten Fällen, wer von seinen Kameraden als nächster sterben würde, wer als nächster fallen würde. Und man sagt, das hätte ihn zerstört, dieses Wissen. Er hat dann Selbstmord begangen, er hat es einfach nicht ertragen. Die Quelle, aus der Erkenntnis kommt. Und manchmal ist auch einfach der Zeitpunkt entscheidend, wann ich eine bestimmte Information bekomme und Erkenntnis bekomme und unter welchen Umständen ich sie bekomme. Und deshalb ist auch eine verfrühte Sexualaufklärung, kann schweren Schaden bei den Kindern ausrichten. Einfach wenn sie zu früh kommt, richtige Information zum falschen Zeitpunkt. Der Schöpfer wusste am besten, welche Erkenntnis wann seinen Menschen am meisten dient. Und Adam und Eva sollte dieses Wissen um Gut und Böse erspart bleiben, genau wie uns der hellseherische Blick in die Zukunft und unseren Kleinkindern eine verfrühte Information über Sexualkunde. Und Gott wollte sie da raushalten, nicht um sie klein zu halten. Das hat ja der Teufel ihnen nur einreden wollen. Gott will euch klein halten. Nein, der Teufel will uns entwürdigen. Und er gaukelt uns das Gegenteil vor. Und so essen sie die verbotene Frucht. Sie werden hineingezogen in dieses radioaktive Wissen um Gut und Böse. Und das ist eben, wie gesagt, nicht nur theoretisches Wissen, dass sie sich mal irgendwo auf ihrem Notebook parken können und dann als Datei wieder abrufen. Sondern das Wissen um den Konflikt reißt sie persönlich in diesen Konflikt hinein. Das ist das Problem. Und ihre neue Identität ist die Zerrissenheit. Das ist das Kennzeichen des Menschen nach diesem Gau. Er ist zerrissen, er ist gespalten und er reißt die ganze Schöpfung mit hinein. Können Sie alles in Römer 8 nachlesen, dass die Schöpfung durch die Sünde des Menschen mit in diese Zerrissenheit hineingestürzt wurde. Hineingerissen wurde. Aber am stärksten der Mensch. In Adam haben alle gesündigt, sagt Paulus. Und daher kommt dann die Lehre von der Erbsünde, Römer 5, Vers 12, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Wir hängen alle mit drin. Wir können uns nicht entziehen. Wir sind von Anfang an mit schuldig. Kein Baby tut einen Atemzug, ohne Sünder zu sein. Das ist Gottes Diagnose. Es liegt uns im Blut. Wo Adam und Eva sich wiederfinden nach dem Sündenfall, da finden wir uns immer schon vor. Adams Schuld ist unsere Schuld. Und wir können gar nicht mehr anders. Wir werden da hineingeboren. Und darum trägt unser Leben von der Wiege an das Siegel der Zerrissenheit. Der Dichter Hans Magnus Enzensberger hat das mal gesagt bei der Verleihung des Büchnerpreises. Ich zitiere, das Einzige, was wir miteinander teilen, ist die Teilung. Die Zerrissenheit ist unsere Identität. Also die Zerrissenheit, diese innere Zerrissenheit ist das, was uns Menschen ausmacht. Unsere Lebenssicht, unser Lebensgefühl. Und hier erfahren wir, warum das so ist und wie es dazu kam. Das Ereignis liegt lange zurück, das Ergebnis macht uns heute kaputt. Und wie geht's jetzt weiter? Und die nächsten Punkte werden wir sehr viel schneller entschlüsseln können. Wie reagiert Gott jetzt? Was ist sein erstes Wort nach diesem fürchterlichen Vertrauensbruch? Sagt er, ihr seid verdammt? Sagt er, schert euch fort? Sagt er, das habe ich ja gleich gewusst? Schauen Sie hin, was sagt Gott? Vers 9 steht, was Gott sagt. Und da rief Gott der Herr den Menschen. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Das ist Gottes erste Antwort darauf. Gott läuft uns nach, Gott ruft uns hinterher, Gott redet zu seinen Menschen. Das ist das Erste, was nach dem Bruch ins Auge fällt. Er stört uns auf in unseren Verstecken, er lässt uns nicht laufen. Er ruft. Wir sind nicht nur gespalten, sondern wir sind zweitens gerufen. Wo bist du? Manche Kinder haben gesagt, das Schlimmste war nicht, wenn die Mutter geschimpft hat, sondern wenn sie geschwiegen hat. Aber Gott schweigt nicht. Gott ruft. Und es ist auffällig, dass Gott direkt den Adam anspricht. Adam ist der offizielle Chef. Er trägt die letzte Verantwortung für die Ehe. Aus seiner Rippe ist Eva genommen. Sie ist ihm als Gehilfin zugeordnet, aber er wird von Gott bei seiner Verantwortung behaftet. Und was macht er? Adam hat nichts Eiligeres zu tun, als sich aus der Verantwortung herauszuwinden wie aus einem alten Mantel. Die Frau, die du mir gabst. Er hatte wie ein Trottel daneben gestanden, als Eva die Sache in die Hand nahm. Er hätte ihr in den Arm fallen müssen. Er hätte sagen müssen, lass das! Gott hat uns etwas anderes gesagt. Und was hat er gemacht? Er hat einfach mitgemacht. Er hat sich anstiften lassen von der, die er hätte beschützen sollen. Und damals begann jene Geschichte, die dann in unserem Jahrhundert beim großen Ehepaartreffen endet, irgendwo auf einem Marktplatz zwischen Flensburg und dem Bodensee. Da will man den Zustand der Ehen untersuchen und beginnt mit der Befragung der Männer. Die Männer sollen sich in zwei Reihen aufstellen. In die erste Reihe sollen sich die Männer stellen, die sich in ihrer Ehe von ihrer Frau bevormundet fühlen. Und in die zweite Reihe sollen sich die Ehemänner stellen, die meinen, sie hätten irgendwie das Heft in der Ehe in der Hand. Zum Erstaunen der Beobachter stellen sich fast alle Männer in die erste Reihe. Also in die Reihe derer, die glaubten, dass sie von ihrer Frau bevormundet werden. Nur ein einziger, etwas zögerlich, aber doch, stellt sich schließlich in die andere Reihe. Also wo die Männer glauben, sie hätten das Heft in der Hand und die anderen schauen bewundernd zu ihm rüber. Ein anwesender Reporter ist schwer beeindruckt. Er macht sofort ein Interview mit dem Abweichler und er sagt, sagen Sie mal, wie sind Sie dazu gekommen? Woher haben Sie das Selbstbewusstsein genommen, sich in die zweite Reihe zu stellen? Er zögert einen Augenblick und sagt, wissen Sie, meine Frau hat mir gesagt, dass ich mich hier aufstellen soll. Meine Frau hat mir gesagt, dass hier. Das sind Adams Worte. Meine Frau hat mir gesagt. Das sind Adams Worte. Meine Frau hat mir gesagt, sie hat mich verführt und auch noch die Frau, die du mir gegeben hast. Und Gott lässt Adams Ausrede nicht durchgehen. Vers 11, da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Wer hat dir überhaupt diese Art von Problembewusstsein gegeben? Und er nennt die Schuld beim Namen. 11, zweiter Satz, hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Und dann Vers 13 nochmal, da sprach der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Adam, wo bist du? Und sehen Sie, die menschlichen Ausreden haben sich bis heute nicht verändert. Adam schiebt die Schuld auf Eva, Eva schiebt die Schuld auf die Schlange und wir schieben die Schuld auf die Umstände. Oder unsere Erziehung oder immer die anderen oder wie auch immer. Aber seit jenem schwarzen Tag hat Gott nicht aufgehört, uns hinterherzurufen. Er hat nicht aufgehört, er hat gesagt, wo bist du? Was ist los? Komm zurück. Und ihr Lieben, bis heute haftet dieser Fingerabdruck an jedem Menschen, der über die Erde geht. Wir sind nicht nur gespalten, sondern wir sind auch gerufen. Wir sind gerufen. Das ist unbequem, wenn der Schöpfer uns ruft. Aber es begründet doch zugleich unseren Adel, es begründet unsere Würde, dass er uns ruft. Und dieser Gott, der uns ruft, ist zugleich der heilige Gott. Und darum tut die Suche den Gesuchten auch weh. Und das führt zum dritten Kennzeichen, das nach dem GAU an uns haftet. Wir sind gespalten, gerufen und drittens gestraft. Drittens gestraft. Der Herr überlässt die gefallene Welt nicht ihrer zerstörerischen Eigendynamik. Er setzt dem Bösen die Grenze. Und die erste Strafe trifft nicht den Menschen, sondern jene unsägliche Schlange. Manche Biologen sagen, das muss ursprünglich ein besonders schönes Tier gewesen sein. Eine gewisse Schönheit haben Schlangen ja teilweise auch jetzt noch, aber es gibt Hinweise darauf, meinen einige Biologen, im Skelett der Schlange, dass sie möglicherweise früher aufrecht gegangen sein könnte. Das ist ein interessanter Hinweis, den ich einmal las. Und jetzt wird sie gewissermaßen gebeugt. Du wirst auf den Boden kriegen, das heißt hier nicht, dass die Erde das Hauptnahrungsmittel der Schlange ist, aber es ist ein Zeichen der Demütigung, dass sie sich am Boden kriechend ernähren muss. Das sagt Vers 14. Und der Schlangenfluch trifft den Bösen, der hinter der Schlange steht. Und das ist für uns gleichzeitig der Hinweis darauf, die Macht Satans ist brüchig. Die ist zwar da, aber sie ist brüchig. Sie wird gebrochen, sie wird gebeugt durch einen Stärkeren. Aber auch der Mensch wird bei seiner Verantwortung gepackt. So zeigt Gott gleich am Beginn der Geschichte, Schuld lohnt sich nicht. Ungehorsam hat immer Folgen. Ungehorsam hat immer, immer Folgen. Manchmal treten sie früher auf, manchmal später. Und dann redet Gott zu der Frau in Vers 16 und zur Frau sprach, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Interessant, mühevolle Schwangerschaft, schmerzhafte Geburt. Der Biologe Reinhard Juncker hat einmal einen Aufsatz geschrieben über den Sündenfall und die Biologie. Und in diesem Aufsatz formuliert er, es gäbe einige Hinweise dafür, dass mit dem Sündenfall Umbrüche auch im physikalisch-chemischen und biologischen Bereich einhergingen. Und er beruft sich dann auf diesen Vers und sagt, aus dem Fluchwort geht offensichtlich hervor, dass Schwangerschaft und Geburt ursprünglich etwas ausschließlich Schönes sein sollten. Jetzt dagegen wird die Freude am neuen Leben getrübt und für Mutter und Kind überschattet. Und dann fährt Juncker fort, er sagt, es bereitet dem Anatomen keine Mühe, die Geburtsschmerzen und diese Gefahren physiologisch bzw. anatomisch zu erklären. Sie resultieren zum Beispiel aus der Enge des Geburtskanals. Und unser Text, so Juncker, hebt nun gerade hervor, dass die Schmerzen des Gebärens keine Naturnotwendigkeit sind. Es ist also nicht eine zwingende Bedingung der Evolution gewissermaßen, sondern, so Juncker, wenn wir diesen Text ernst nehmen, eine Folge des Falls. Und die körperlichen Folgen sind nicht das einzige Problem. Gott formuliert dann noch weiter, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er wird über dich herrschen. Was ist mit dem Verlangen gemeint? Höchstwahrscheinlich nicht das sexuelle Verlangen, das ist ja vom Mann gegenüber der Frau genauso wie von der Frau gegenüber dem Mann, sondern wahrscheinlich muss man das am besten so übersetzen, dein Verlangen danach, deinen Mann zu beherrschen. Das Wort, was hier im Hebräischen steht, gibt es nur noch zwei weitere Male in der Bibel und das nächste Mal schon in 1. Mose 4, Vers 7, also schon im nächsten Kapitel. Und da wird zu Kain gesagt, dass er über die Sünde als den Feind herrschen soll. Herrsche über die Sünde. Da steht dasselbe Wort, das gleiche Wort wie hier. Er soll über dich herrschen. Das ist sogar dasselbe Wort. Er soll über dich herrschen. Aber dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu beherrschen. Das ist das Wort für Eva, was hier gebraucht wird. Also, das Bestreben der Frau offensichtlich, die Kontrolle über ihren Mann zu bekommen. Ihn zu gängeln. Und wenn das stimmt, dann muss man sagen, was die Frau in ihrer Auflehnung wollte, nämlich den Adam nach ihren Vorstellungen zu lenken, genau das wird jetzt zu ihrem Fluch. Erst wollte sie die Führungsrolle übernehmen und jetzt hat sie diesen Drang geradezu, das zu tun. Das wird jetzt ihr Fluch. Aggressive Emanzipation, das ist der Fluch der Frau und es macht sie deshalb auch unglücklich. Und schauen Sie, nicht erst im 19. Jahrhundert oder durch das Aufkommen irgendeiner Frauenbewegung, schon hier gerät die Schöpfungsordnung aus den Fugen. Ganz offensichtlich. Vorher galt was anderes. Was vorher galt, lesen Sie ein Kapitel weiter vorher. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Da wäre jetzt viel dazu zu sagen, das müssen wir an anderer Stelle tun, dass die Frau von Gott gemacht ist zur Äser, wie das im Hebräischen dort steht, zur Gehilfin für den Mann. Nicht, um von ihm ausgenutzt zu werden, nicht um von ihm unterjocht zu werden, sondern um ihm eine Entsprechung zu sein, eine Hilfe, eine Unterstützung. Und im Neuen Testament wird das dann weiter ausgeführt, im Epheser 5, in Titus 2, in 1. Timotheus 5. Die Frau ist gleichwertig, aber nicht gleichartig. Sie ist absolut gleichwertig vor Gott, aber nicht gleichartig. Und in 1. Mose 2, Vers 23 sagt Gott das dann so. Da sprach, also Gott schenkt dem Adam die Eva und dann sagt Adam, sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das ist im Hebräischen ein Wortspiel. Ish ist der Mann und Isha ist die Frau. Und Luther hat versucht, dieses Wortspiel aufzunehmen. Also, sie soll Männin heißen, denn sie ist vom Mann genommen. Sie ist ihm zur Hilfe, ihm zur Unterstützung gegeben und soll darin ihre Erfüllung finden. Die Bibel sagt ganz klar, eine Frau kann auch ihre Erfüllung finden, wenn sie alleine lebt. Und dann hat Gott eine andere Aufgabe für sie. Und das ist ein genauso erfülltes, gesegnetes Leben. Aber wenn Gott einen Menschen in diese Ehesituation hineinführt, dann will er das tun unter der Vorgabe dieser Schöpfungsordnung. Und seitdem hat es durch die Jahrhunderte hindurch immer neue Varianten gegeben, mit denen der Mensch Gottes Schöpfungsordnung bekämpft hat, pervertiert hat, versucht hat, sie auszuhebeln. Was uns heute im Gender Mainstreaming begegnet, das ist nur einfach nur eine weitere Variante derselben Rebellion, wenn Sie so wollen. Das ist nichts Neues. Das ist alles schon hier. Und dann der Mann. Er wird zur Rechenschaft gezogen. Vers 17 bis 19, sein Leben wird von Mühe und beschwerlicher Arbeit bestimmt sein. Das sehen Sie am Ende von Vers 17. Da heißt es, mit Mühe sollst du dich von dem Erdboden nähren dein Leben lang. Schwere Arbeit. Sein Lebensraum wird hineingerissen werden in diese Fluchexistenz. Auch das steht hier. Der Acker soll dir Dornen und Disteln tragen. Ja, im zweiten Teil von Vers 17, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Gott verflucht nicht den Adam, er verflucht nicht die Eva, aber er verflucht den Erdboden. Und Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. das darauf wächst. Also sein Lebensraum wird hineingerissen in diese Fluchexistenz. Jenseits von Eden seufzt die Schöpfung. Und die Zerstörung unseres Lebensraumes, die Ökologen würden sagen, der Zustand der rezenten Ökologie, diese ganze Bedrohung von Wasser, Land und Luft, das ist kein Zufall. Das ist die zwingende Folge des Sündenfalls. Und es ist schon bizarr, wenn ausgerechnet jene sich die Bewahrung der Schöpfung besonders zur Aufgabe gemacht haben, die ihrerseits besonders massiv etwa gegen göttliche Gebote vorgehen. Alexander Seibel hat mich jetzt am Wochenende nochmal auf diesen Zusammenhang hingewiesen, wie Jesaja sagt in Jesaja 24, siehe, der Herr wird das Land entvölkern und verwüsten. Er wird sein Angesicht, das Angesicht des Landes entstellen. Und dann die Begründung in Vers 5, Jesaja 24, Vers 5. Denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten. Sie haben die Satzungen abgeändert und sie haben den ewigen Bund gebrochen. Das heißt, wenn wir Gottes Schöpfungsmodell zerstören, wenn wir uns für Lebensordnungen stark machen, die gegen den erklärten Willen des Schöpfers sind, dann zerstören wir auch die Schöpfung. Und wir können uns vor Gott nicht anmaßen, Anwälte der Schöpfung zu sein, wenn wir die Gebote des Schöpfers über den Menschen bekämpfen. Das ist ein bizarrer Gegensatz. Das Leben des Mannes von schwerer Mühsal überschattet, sein Lebensraum hineingerissen in die Fluchexistenz und dann der Tod. Vers 19, hier wird es ganz deutlich gesagt, der Tod wird kommen. Du wirst zurückkehren zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und Paulus wird später sagen in Römer 6, der Tod ist der Lohn der Sünde. Alles schon da. Und hier sieht man auch nochmal, warum Evolution und Schöpfung so total gegensätzlich sind. Weil laut Evolution Sterben und Tod eine unverzichtbare Voraussetzung für die Entwicklung der Lebensvielfalt sind. Mutation und Selektion als Voraussetzung dafür, dass es überhaupt zum Menschen kommt. Erst ist der Tod da und dann der Mensch. Der Tod ist der Meister der Entwicklung. Und in der Bibel wird es genau entgegengesetzt gesagt. Nein. Der Tod ist nicht Entwicklungsgehilfe, sondern erst ist der Mensch da, vollkommen aus Gottes Hand. Und der Tod und Sterben, das sind die katastrophalen Folgen der Sünde des Menschen. Und Paulus wird dann schreiben, der Tod ist der letzte Feind. Eine tragische Bilanz für Mann und Frau. Wie viel Herzeleid, weil man der teuflischen Parole geglaubt hatte, Sünde sei ohne Folgen möglich. Und über beiden die drohende Gewissheit, dass der Feind, der sie in diese Situation hineingeführt hat, dass er nicht Ruhe geben will, dass er ihnen weiter nachgehen und sie weiterhin zerstören wird. Das ist unsere Situation. Und Gott lässt sich nicht spotten. Gott nimmt unsere Entscheidung ernst. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Aber auch das ist noch nicht das letzte Wort. Mitten in diesen dunklen Sätzen über Gottes Strafen, die wie eine Lawine über uns rollen, finden wir dann, und ich bin so froh, dass das hier auch steht, ein helles Licht. Und das führt uns zu dem vierten Kennzeichen. Der Mensch ist gespalten, aber gerufen. Er ist gerufen, aber gestraft. Er ist gestraft, aber, und jetzt kommt das vierte, er ist geschützt. Er ist geschützt. Auch das wird hier schon deutlich. Schauen Sie mal, in Vers 19 kündigt Gott den Tod an. Und was steht dann in Vers 20? Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Was heißt das? Sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Also unmittelbar, als Gott über den Tod redet, kommt dann der Hinweis. Aber der Tod hat nicht das Monopol. Der Teufel hat nicht das Monopol. Gott schützt noch den Sünder. Und wie macht er das? Vers 21. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau, Sie denken dran, die stehen da in diesen Feigenblättern, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Geschützt. Das klingt uns fast zu menschlich und doch steht das hier. Derselbe Gott, der dem Menschen nachläuft, ist sich nicht so schade, diesen Menschen mit einer Notgarderobe zu versorgen. Geschützt. Damit sagt er, auch jetzt habe ich dich noch nicht preisgegeben, so wie er Kain dem Bruder Mörder das Kainsmal zum Schutz gegen willkürliche Rache gegeben hat. Wir sind noch geschützt. Unvorstellbar. Und was macht Gott noch? Gott stabilisiert die Schöpfungsordnung der Ehe. Das ist so interessant. Gott bekräftigt die Struktur, in der Mann und Frau eigentlich zusammengehören. Das Prinzip haben wir ja gesehen in Kapitel 2, 18. Die Frau ist dem Mann zur Hilfe gegeben. Das wird entfaltet in Epheser 5, dass auch nach dem Sündenfall der Mann diese liebevolle Führungsverantwortung für seine Frau wahrnehmen soll, zu der eben gehört, dass er auch bereit sein muss, sein Leben für sie zu opfern. Das gehört auch zu dieser Führungsverantwortung. Er muss bereit sein, für sie zu sterben, wenn das ihr Schutz erfordert. Das sagt Gott sehr deutlich. Und die Übersetzung ist hier richtig. Hier steht, er aber soll über dich herrschen. Und das Wort, was dafür herrschen steht, das meint nicht despotisch unterdrücken, sondern das bedeutet, er soll die Frau führen, er soll sie beschützen, er soll die letzte Verantwortung in der Ehe wahrnehmen, auch vor Gott und vor den Menschen. Er soll seinen Kopf hinhalten für seine Frau und er soll ihr helfen, in den Linien der Ordnungen Gottes zu leben. Das war übrigens der Grund, warum Gott Adam zuerst gerufen hatte, weil er der Hauptverantwortliche und damit auch der Hauptschuldige war, obwohl Eva die Sache eigentlich durchgezogen hatte. Gott ruft erstmal Adam. Und was ich so schön finde, dass obwohl Adam in seiner Führung total versagt hat, Gott ihm hier eine neue Chance gibt, sich als Mann zu wehren. Er bekräftigt diese Ordnung und diese Zuordnung von Mann und Frau, die es schon vor dem Sündenfall gibt. Also liebevolle Autorität und Führung und Schutzgeber auf Seiten des Mannes und freiwillige Unterordnung der Frau, die dadurch einen sehr, sehr starken Beitrag auch zur Stärkung der Ehe insgesamt und zur Förderung des Mannes leistet. Und das bleibt nach dem Sündenfall erhalten, diese Zuordnung. Aber es ist jetzt massiv gefährdet. Es ist gefährdet auf Seiten der Frau durch die Tendenz zur herrschsüchtigen Auflehnung. Und es ist gefährdet auf Seiten des Mannes, entweder durch seinen Despotismus, also dass er das ausnutzt, dass er sich als Pascha gebärdet, dass er die Liebe der Frau missbraucht, dass er sie gängelt oder sich bequem darauf ausruht. Das ist die eine Gefährdung für den Mann. Und die andere Gefährdung des Mannes besteht darin, dass er aus der Verantwortung flüchtet. Und ich denke, wenn man das in der Statistik, das habe ich natürlich nicht gemacht, rechnen wollte, dann ist die zweite Gefährdung heute noch die häufigere, dass der Mann aus seiner Verantwortung flüchtet. Dass er sich ganz bequem einrichtet darin, dass die Frau letztlich alles managt und entscheidet. Und ich bitte Sie, das ganz deutlich zu sehen. Die Über- und Unterordnung von Mann und Frau ist quasi direkt aus dem Paradies mit hinübergenommen in die Zeit nach dem Sündenfall. Das ist keine Notverordnung, sondern das ist diese Grundschöpfungsordnung, die Gott uns von Anfang an gegeben hat. Und Gott sagt damit, auch im Notstandsgebiet stelle ich euch meine gute Schöpfungsordnung zur Verfügung. Und ihr dürft lernen, darin zu leben. Und wenn ihr als Menschen, so wie ihr seid, und wir kennen uns ja, eure Probleme damit habt, bittet mich, euch darin zu stärken. Und nehmt das an aus meiner Hand als meinen Plan. Auch jenseits von Eden seid ihr nicht der Anarchie ausgeliefert. Geschützt durch die Fälle, geschützt durch die bekräftigte Schöpfungsordnung und schließlich geschützt durch die Vertreibung aus dem Paradies. Vers 22, jetzt sind wir gleich durch. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und lebe ewiglich. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war, und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Das ist auch Schutz. Ja, der Mensch soll davor bewahrt werden, so wie er ist, vom Baum des Lebens zu essen. Darum geht es. Gott nimmt den Adam in Schutzhaft, wenn man so will, um Adam vor sich selbst zu schützen. So ist das hier gemeint. Gott will, dass Adam sich in diesem sündigen Zustand nicht verewigt. Darum geht es. Adam soll nicht als Sünder unsterblich werden. Darum wird er davor geschützt, vor der Verewigung seiner Zerrissenheit. Und insofern kann man sagen, die Vertreibung aus dem Paradies ist ein Gnadenakt, weil sie den Menschen davor schützt, seine Gottlosigkeit auf ewig festzuschreiben. Und weil sie, und das ist auch gut, weil sie im Sünder die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies wachhält. Die Kulturgeschichte zeigt, dass dieses Thema jenseits von Eden ein allgemeines Thema der Menschheitsgeschichte ist. Wenn Sie die Zeugnisse anderer Kulturen vergleichen, dann merken Sie, wie dieses Sehnsuchtsthema jenseits von Eden immer wieder auftaucht. Diese Hoffnung, es muss etwas Besseres geben. Es muss ein Zuhause geben. Die Ahnung auch, dass es so nicht in Ordnung ist, wie es ist. Aber keiner kennt den Weg dorthin. Und so sind wir so glücklich, dass sich noch ein fünftes und letztes Kennzeichen findet, das den Menschen nach dem Gau anhaftet. Das mit unserem Leben gewissermaßen mitläuft. Wir sind gespalten, aber gerufen. Wir sind gerufen, aber gestraft. Wir sind gestraft, aber geschützt. Und jetzt kommt kein Aber mehr. Und wir sind geliebt. Und wir sind geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, sagt Jesus, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Und diese Welt, die Gott geliebt hat, Johannes 3, Vers 16, meint diese Welt nach dem Gau. Diese Welt hat Gott geliebt. Verstehen Sie? Und jetzt schauen Sie bitte sich den hellsten Vers dieses Kapitels an. Das ist Vers 15, wo Gott sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau zur Schlange, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier ist zum ersten Mal von Jesus die Rede. Und darum ist dieser Vers auch in unsere Weihnachtslieder eingegangen. Kommt und lasst uns Christum ehren. Sie kennen das alle oder zumindest ganz viele von Ihnen. Und da heißt es, Jakobs Stern ist aufgegangen, stillt das sehnliche Verlangen, tritt den Kopf der alten Schlangen und zerstört der Höllenreich. Das ist dieser Vers. Tritt den Kopf der alten Schlange. Ein Nachkommen, da steht die Einzahl, Singular. Der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Wird ihren Kopf zerschmettern, heißt es wörtlich. Der Teufel hat noch Macht, ja. Aber sie ist begrenzt, sie wird endgültig zerstört werden. Und die Person, die das machen wird, wird jemand sein, der von einer Frau geboren werden wird, also ein Mensch. Und Johannes hat diesen Vorgang im Rückblick dann so beschrieben. In 1. Johannes 3, Vers 8, da sagt er, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und das wird hier angekündigt in der dunkelsten Stunde der Menschheit. Gott sagt, ich lasse euch nicht allein. Ich schicke euch einen Retter. Und dieser Sieg des Retters, der wird nicht im Vorbeigehen mal so mitgenommen. Der ist teuer erkauft. Er wird dich in die Ferse stechen. Du wirst leiden. Du wirst gequält werden, du der Retter bist. Aber du wirst den Sieg davon tragen. Und das sehen Sie schon, er wird dich in die Ferse stechen, aber du wirst den Kopf zerschmettern. Er wird der Sieger bleiben, der Retter, den Gott schickt. Und in diesem Licht von Vers 15, und bitte nehmen Sie das auch noch mit, beginnt dann auch Vers 21 noch ganz anders zu leuchten, die Sache mit den Fellen, die Gott den beiden umbindet. Woher hatte Gott die genommen? Es mussten Tiere sterben für Adam und Eva. Hier sind es noch Tiere. Vielleicht hat noch das Blut der Tiere an den Fellen geklebt. Wir wissen das nicht. Gott sagt ihnen, ich gebe ein Leben für dich. Ich gebe ein Leben, um dich zu schützen. Und später am Kreuz wird er uns das dann noch viel deutlicher sagen. Da wird er sagen, ich gebe mein Leben für dich. Ich gebe das Leben meines geliebten Sohnes für dich. Verstehst du, Mensch? Du bist geliebt. Und das ist für mich das Herrliche, das ist für mich das Überwältigende an diesem dritten Kapitel der Bibel. In der Stunde des Super-Gaus, in der Stunde des totalen Bruchs, in der Stunde, als alles kaputt zu sein scheint, da kündigt Gott schon den Durchbruch an. Und noch bevor Gott Adam und Eva aus dem Paradies vertreibt, kündigt er schon an, wie er sie in den Himmel zurückholen wird. Das ist unbeschreiblich. Und wir dürfen wissen, es gibt ein Zurück. Es gibt ein Zurück. Und er hat uns den Weg gezeigt. Und er hat uns den Weg gebahnt. Und liebe Gemeinde, dieses Kapitel, das ist für uns wie ein Spiegel. Das erinnert uns daran, wo wir herkommen. Wer wir eigentlich sind. Wir sind gespalten. Zerrissen. Von Gott weggerissen, voneinander weggerissen, in uns selbst zerrissen. Aber wir sind gerufen von diesem heiligen Gott. Wir waren gestraft, aber geschützt und geliebt. Geliebt dadurch, dass er alles für uns gegeben hat. Und dann hat er uns nach Hause geliebt. Dann hat er dafür gesorgt, dass wir dieses Opfer, was er für uns gebracht hat, in Glauben für uns persönlich ergreifen konnten. Und wenn Sie das für sich persönlich noch nicht getan haben wollten, dann können Sie es heute tun, wenn Sie wollen. Er ruft sie. Er ruft sie, das zuzugeben, dass sie in dieser fatalen Zerrissenheit und Schuld stecken, wie wir alle. seit dem Sündenfall. Aber er sagt ihnen, sieh hin, ich habe dich geliebt und ich rufe dich immer noch. Und ich höre nicht auf, dich zu rufen. Und nun lass das doch zu. Nun kehr doch um und gib doch zu, dass du mich brauchst. Und auch wenn wir das getan haben sollten, dann spüren wir natürlich auch als Christen noch die Restbestände des alten Lebens. Wir spüren immer wieder die Schleifspuren dieses alten Lebens auch in unserem Leben. Natürlich ist das noch so. Aber er vergibt uns. Und wir leben schon jetzt, wenn wir zu Jesus gehören, in dieser Freude von Vers 15. Er hat der Schlange den Kopf zertreten. Und wer ein Christ ist, der ist dadurch gekennzeichnet, dass er sich darüber freuen kann, dass ihm das ans Herz geht, dass er das auch gar nicht fassen kann. Ich, der ich so bin, wie hier geschildert ist. Und er hat es doch für mich getan. Er hat mich so sehr geliebt. Und dann zum Schluss zeigen uns diese Verse eben auch die Situation unserer noch unbekehrten Zeitgenossen. Die haben auch alle den Gau im Blut und in den Knochen, wie die Kinder von Tschernobyl. Sie können nicht anders. Sie können nicht anders, als zu handeln auf den Wegen dieser Schuld. Und doch ist es wahr, was Johannes Busch in einer Predigt über unseren Text gesagt hat, Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm Busch, er hat gesagt, das ist die Mitte der Weltgeschichte, dass unser Gott diese Welt nicht losgelassen hat, sondern ihr nachgelaufen ist. Das ist die Mitte der Weltgeschichte, dass unser Gott diese Welt nicht losgelassen hat, sondern ihr nachgelaufen ist. Und schaut, wenn Gott diese Welt nicht losgelassen hat, dann dürfen wir sie erst recht nicht vorzeitig loslassen. Und dann kann es uns auch nicht genügen, dass wir diese Situation nur verstehen. Das ist ja gut und wir sollen sie und müssen sie auch verstehen. Sondern dann nimmt unser Herr uns alle mit hinein in diesen Kampf um verlorene Menschen. Es geht nicht nur darum, dass wir uns quasi in unsere Katakomben zurückziehen und das studieren und sagen, okay, jetzt wissen wir, wie es ist. Sondern diese Wahrheit, die ist so groß, mit der nimmt Gott uns mit hinein und sage so, und ich mache dich zu meinen Boten. 1. Mose 3 ist ein einziger Schrei nach Evangelisation. Ein einziger Schrei danach, die Menschen, die in diesen Strukturen und in dieser Schuld fest verhaftet sind, nicht allein zu lassen, sondern ihnen zu sagen, es gibt den Ausweg. Er ruft dich auch. Und er hat der Schlange den Kopf zertreten. Und er wird alles tun, um dich da rauszuholen. Glaub ihm doch, vertrau dich ihm doch an. Es gibt in Sprüche 24, dem Vers 11, da heißt es, errette die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Das ist unsere Aufgabe, errette die zum Tode geschleppt werden und die zur Schlachtbank wanken, halte zurück. Unser Herr hat uns so geliebt und das ist jetzt unser Auftrag, diese große Liebe einer zerstörten Menschheit weiterzugeben. Es gibt Hoffnung. Amen.